Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg und aufgemerkt, nur noch im Spital Männedorf, nicht mehr im Universitätsspital Zürich. Das hat sich erledigt. Bin nur noch in Männedorf und zusätzlich in einer privatärztlichen Praxis mit Namen Viscera Med, in der ich sowohl in Männedorf als auch in der Klinik Hirslanden operiere. Wie immer bin ich nicht alleine heute, sondern werde begleitet von meinem Freund und Kollegen Andreas.
Grüße euch ganz herzlich an den Endgeräten.
Und für alle die, die jetzt erwarten, dass auch der Tarik euch begrüßt, die muss ich heute leider enttäuschen. Der Tarik wollte leichtsinnigerweise mit der Deutschen Bahn anreisen und ist irgendwo zwischen Baden-Baden und Karlsruhe gefangen.
Gestrandet.
Ja, ich weiß es nicht mal genau. Irgendwo sitzt er fest, übellaunig. Verständlicherweise, weil die Ticketkontrolle noch funktioniert, obwohl sich der Zug offensichtlich keinen Meter bewegt.
Er lässt euch aber ganz herzlich grüßen.
Ja, und Grüße gehen natürlich auch von uns raus. Tarik, bis zum nächsten Mal. Heute haben wir eine interessante Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe. Wir haben eine Gästin heute bei uns. Das ist Frau Alessandra Gerber. Hallo Alessandra.
Hallo zusammen. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns auch. Wir haben dich eingeladen in deiner Rolle als psychologische Psychotherapeutin.
Genau.
Und du bist beschäftigt bei der OVIVA und wir reden gleich darüber, was das ist, die OVIVA. Und du bist heute bei uns, weil du dich spezialisiert hast im weitesten Sinne auf Suchtproblematiken, auf das Thema Sucht oder Süchte. Darüber wollen wir heute gerne mit dir reden und wir freuen uns, weil das ist natürlich ein wichtiges Thema im Kontext auch der Adipositas, also des krankhaften Übergewichtes.
Alessandra, magst du uns am Anfang erstmal erklären, was eine psychologische Psychotherapeutin ist, was du genau machst?
Genau, sehr gerne. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, das heißt, dass ich ein Psychologiestudium gemacht habe und dann noch die psychotherapeutische Weiterbildung. Berufsbegleitend und ich begleite Menschen mit psychischen Problemen, zum Beispiel Depressionen, Ängste, ein ADHS und begleite sie so in der Therapie, wo wir jeweils schauen, wo ist der Leidensdruck, wo ist die Problematik und was können wir machen, um die Ziele einer Besserung zu erreichen.
Was unterscheidet das denn von einer Psychiaterin?
Die Psychiaterin hat ein Medizinstudium hinter sich, dann auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Sie kann zusätzlich zum Beispiel Medikamente auch verordnen. Das können wir als psychologische Psychotherapeuten nicht.
Okay, dann ist das schon mal geklärt.
Und ich hatte erwähnt, du bist beschäftigt bei der OVIVA.
Genau.
Ist das richtig? Spricht das bei der OVIVA, sagt man das so?
Bei OVIVA.
Bei OVIVA, genau. Ohne Artikel. Okay, also genau. Bei OVIVA. Was ist denn OVIVA?
OVIVA ist ein sehr tolles Gesundheitsunternehmen. Das gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Es war also ein Start-up und es ist ein Gesundheitsunternehmen, wo Patientinnen und Patienten begleitet, die zum Beispiel Übergewicht, Adipositas haben oder auch an Diabetes leiden und weitere metabolische Krankheiten. Einerseits Ernährung, also durch unsere Ernährungsberaterinnen und jetzt seit 3 Jahren bereits auch psychotherapeutisch.
Aber ihr habt keine klassischen Praxisräume, richtig?
Jein, genau. Es ist so, dass wir, es ist halt ein digitales Unternehmen. Das heißt, wir haben sowohl Praxisräume, zum Beispiel für die Psychotherapie. Die Ernährungsberaterinnen gehen auch zu den Hausärzten in die Praxen. Aber wir begleiten die Patientin auch sehr digital, also mit unserer App zum Beispiel oder auch per Videogespräche. Wir haben sehr viele Patientinnen auch in der Psychotherapie, wo wir online begleiten.
Das heißt, für unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, die kennen ja das sogenannte multimodale Therapiekonzept. Da gehört ja auch sowas wie eine Verhaltenstherapie vor einer möglichen Operation oder auch danach. Oder eben auch die psychologische Vorabklärung vor einer bariatrischen Chirurgie, so zu diesem großen Gebiet der psychologischen Mitbetreuung der Patienten. Das läuft bei euch quasi alles online, mittels Videokonferenzen oder Chaträumen oder wie ist das praktisch?
Genau, das ist ganz ähnlich. Also wir bieten so die sogenannte klassische, in Anführungszeichen, Psychotherapie an, wo wir durch eine Anordnung, wir rechnen über die Krankenkasse ab, also wir haben die Anordnung, unsere Patientinnen haben psychische Komorbiditäten, also sprich auch eine psychische Krankheit neben der somatischen Krankheit. Da haben wir 15 bis 30 Sitzungen, wo wir sie begleiten können, entweder eben in der Praxis oder online per Video. Und wie ich es vorher gesagt habe, mit der App, also da haben wir zum Beispiel über Chat Kontakt mit den Patientinnen, auch zwischen den Sitzungen, dass sie auch, wenn wir zum Beispiel eine Hausaufgabe mitgeben, dass sie da wieder dranbleiben können, oder wir haben Lerninhalte über gewisse Themen, was ist überhaupt eine Depression oder wie kann man Emotionen regulieren. Das können wir alles so per App verschicken.
Und das bezahlt die Krankenkasse ohne weiteres?
Die Gespräche ja, die App nicht in der Schweiz, nein.
Oh, okay. Und es gibt euch nicht nur in der Schweiz, ist das richtig? Es
genau.
Gibt euch, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer auch aus Deutschland oder aus Österreich. Gibt es da das Angebot auch?
Ja, in Deutschland gibt es auch das Angebot, da sind wir auch sehr präsent. Da haben wir auch die digitale Anwendung, also die App, die medizinisch auch verordnet werden kann, wo auch Ernährungsberaterinnen dann unterstützen. Und wir sind auch in den UK tätig, auch mit Ernährungsberatung und Psychologie, psychologische Betreuung, genau.
Da ist unsere Hörerschaft ja eher übersichtlich, wenn ich die Statistiken richtig in Erinnerung habe.
Noch, Marco.
Noch. Ah, think big.
Ja, also, think big, genau.
Ja, so ist
genau.
Das.
Modesty comes later.
Ja, if it comes. Aber eben, Alessandra, wir wollen natürlich heute auch über nicht nur die Aspekte deines aktuellen Arbeitgebers sprechen und die Organisation, sondern, wie wir eingangs ja auch schon gesagt hatten, über das Thema Sucht im Kontext Adipositas. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Was einem als erstes dort einfällt, ist der Begriff Fettsucht oder noch hässlicher Fresssucht oder was auch andere Begrifflichkeiten da gerne in der Laienpopulation verwendet werden. Was haben denn Sucht und Adipositas aus deiner Sicht miteinander zu tun?
Ja, wie du es erwähnt hast, es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt aber doch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Sucht und Adipositas. Ich spreche nicht über Esssucht. Das Wort wird gebraucht. Es ist recht umstritten, auch in der Forschung. Es gibt es aber rein diagnostisch nicht. Warum brauche ich das Wort eigentlich nicht? Aber ich spreche die Parallelen an. Also zum Beispiel, wenn wir das Dopaminsystem anschauen oder die Belohnung eigentlich, das funktioniert sehr ähnlich zwischen einer Sucht und dem Essen und so. So ungesunder das Essen ist oder beziehungsweise wenn es halt sehr fetthaltig ist oder sehr zuckerhaltig ist, ist das Risiko zur Ähnlichkeit mit einer Sucht sehr, also ja, dann ist es sehr ähnlich.
Also für unsere Hörerinnen und Hörer, Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn, von dem wir wissen, dass er ausgeschüttet wird und damit ja letztendlich einen Belohnungseffekt auslöst. Also so würde ich das mal zusammenfassen. Und wir kennen das ja aus anderen Suchtproblematiken, oder? Von Drogen beispielsweise. Wir wissen, dass der Drogenkonsum eine Dopaminausschüttung fördert, die dann wiederum in einem komplizierten Regelkreis dafür sorgt, dass der Anwender ein starkes Bedürfnis verspürt, diese Dopaminausschüttung wiederzuerleben. Und du sagst, dass es auch bei dem Genuss von diversen Nahrungsmitteln zu so einer verstärkten Dopaminausschüttung kommen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Es gibt Studien, die das auch zeigen. Entschuldigung, jetzt kam ich ans Mikrofon. Das Risiko war groß. Stillzusitzen ist nicht ganz einfach. Genau. Aber ja, genau, da gibt es viele Parallelen. Auch zum Beispiel das sogenannte Craving, also die starke Lust, die man verspüren kann, etwas zu essen.
Das kennst du ganz gut, Andreas, gell?
Nein, nie gehört.
Genau. Was ganz ähnlich sein kann, wie wenn man zum Beispiel unter einer Alkoholabhängigkeit leidet, wenn man der starke Druck eigentlich spürt, wenn man etwas wieder trinken will.
Wir haben ja in einer der vorherigen, früheren Folgen schon auch über die Wirksamkeit von Zucker auf den Dopaminstoffwechsel gesprochen, in der hörenswerten Episode mit Frau Professor Wöllner-Hansen und Frau Meyer-Gersbach aus Basel, zwei Zuckerforscherinnen. Die haben das ja auch deutlich dargestellt, wie intensiv die Wirkung von gerade Zucker auf unser Belohnungssystem sein kann. Und für die beiden Damen damals war das völlig klar, Zucker ist eine Droge.
Mhm. Genau,
und das steht ja im Zusammenhang auch mit Sucht.
Ja, die haben das sehr eindrücklich auch beschrieben. Ich fand das eine sehr spannende Folge. Und da ging es ja auch so, das geht auch um die Toleranzentwicklung, also sprich das. Und das ist auch ein wichtiger Parallel zur Sucht, dass man immer den Eindruck hat, man braucht mehr, um vielleicht die Wirkung zu spüren.
Kannst du uns nochmal erklären, was aus deiner Sicht Sucht definiert?
Sucht, also eine Abhängigkeit wird definiert über nicht nur die Menge, die eingenommen wird, das finde ich auch noch wichtig zu sagen, sondern auch das, was körperlich passiert, zum Beispiel eben der Drang, etwas zu konsumieren, die Toleranzentwicklung, dass es immer mehr braucht, dass man etwas verspürt, die Entzugserscheinungen, also gerade zum Beispiel mit Alkohol, wenn der Alkoholgehalt sinkt im Blut, das Zittern, die Emotionen, die hochfahren. Genau, jetzt vergesse ich noch einen Punkt. Oder auch der soziale Rückzug ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und das Weiterkonsumieren, obwohl man weiß, dass es nicht gesund ist.
Bis zum heimlichen Konsumieren dann letztendlich.
Genau, und das sehe ich mit ganz vielen Patientinnen auch aktuell, das heimliche Konsumieren von ich esse schnell etwas in der Küche, bevor meine Frau oder mein Mann reinkommt. Oder ich will nicht, dass die Kinder sehen, dass ich zu viel esse. Ich esse es dann abends, wenn sie schlafen. Da hat es also aus meiner Sicht sehr viel Ähnlichkeiten mit dem, was ich erlebt habe, als ich im Suchtbereich gearbeitet habe.
Und auch das nicht zugeben wollen, oder? Dass, wenn man gefragt wird, ob man, also das Lügen wegen des Konsums letztendlich.
Ja, ich habe immer etwas Mühe mit dem Wort Lügen. Es ist das Konsumieren, sei es jetzt von einem Suchtmittel oder auch vom Essen, ist mit wahnsinnig viel Scham verbunden. Und das ist immer wieder eindrücklich, wie fest sich die Leute schämen dafür. Und das ist sicher etwas, das ihr auch kennt, wenn die Patientinnen kommen und sagen, ja, aber ich habe es nicht geschafft. Es ist doch mein Fehler, dass ich übergewichtig bin, dass ich es nicht schaffe, nicht mehr zu essen. Eigentlich müsste ich mich doch nur etwas zusammenreißen.
Ja, das ist das Thema Selbststigmatisierung, ja. Das wir ja immer wieder adressieren hier im Podcast. Das ist die Erfahrung, die du häufig machst in deinen therapeutischen Sitzungen.
Ja, sehr, sehr häufig. Ja.
Also, wenn ich nochmal kurz auf diese, wir haben ja jetzt kurz die biologische Perspektive der Sucht angesprochen, Dopaminfreisetzung, Belohnungssystem, den Wunsch, das immer wieder zu erleben. Es gibt ja auch eine psychologische Perspektive. Würde ich mal sagen, also Stichwort emotionales Essen, oder? Es gibt irgendeinen Reiz, Trauer, Zurückweisung, Stress, die dann dazu führen, dass man ja Nahrung zu sich nimmt, idealerweise hochkalorische Nahrung häufig. Welche Rolle spielt das bei der Entwicklung einer Sucht? Kann das auch eine Rolle spielen, vollkommen unabhängig von den biologischen Mechanismen, oder sind die überhaupt voneinander zu trennen?
Sie gehören schon immer etwas zusammen. Aber ja, das sind auch ganz wichtige Aspekte. Das Stichwort das emotionale Essen, das habt ihr ja auch schon viel in diesem Podcast besprochen. Aber auch, also nicht nur die negativen Emotionen, sondern die positiven auch. Wenn man zum Beispiel sich gut fühlt oder etwas fein möchte, dass das wie auch dazu gehört, dann geht man fein essen oder ich gönne mir mal etwas. Das kann auch ein Risikoverhalten sein. Und die negativen Gefühle, absolut. Wenn man gestresst ist oder man hat einen schwierigen Tag, geht nach Hause, jetzt möchte ich mir etwas Gutes tun. Das ist dann selten ein grüner Apfel. So.
Du sprichst das Thema emotionales Essen an. Das, wie du richtig gesagt hast, ist ja ein häufiges Thema hier. Und alle, die wir hier auch am Tisch sitzen, wir sind alle nicht adipös, aber wir alle kennen das emotionale Essen. Das spielt ja für uns auch eine Rolle.
Absolut.
Was ich mich immer frage ist, Was passiert oder was muss passieren, dass eine Person, eine Betroffene, ein Betroffener das dann irgendwann nicht mehr kontrolliert? Was prädestiniert jemanden dazu, aus dem normalen, in Anführungsstrichen, emotionalen Essen sowas wie ein suchtartiges emotionales Essverhalten zu entwickeln? Was sind aus deiner Erfahrung, vielleicht sogar auch aus der psychotherapeutischen Wissenschaft, Prädispositionen, die dazu führen, dass sich solche Sachen entwickeln?
Die Lebensgeschichten. Also was für eine Biografie habe ich, was habe ich für Prägungen, was habe ich für Muster, was habe ich für Bewältigungsstrategien erlernt seit der Kindheit, für mit zum Beispiel schwierigen Situationen umzugehen, habe ich.
Also im Fachjargon Coping-Strategien,
ja, genau.
Im weitesten Sinne?
Genau. Ich hab ganz viele Patientinnen, die viele Sachen nicht gelernt haben als Kind oder nicht erfahren haben als Kind, was ein Kind eigentlich haben müsste, dürfte, sei es Nähe, sei es Sicherheit, sei es Vertrauen. Und viele haben da Wärme und Nähe und etwas Positives im Essen gefunden. Dann ist das Risiko hoch, dass das Essen einen sehr großen Stellenwert nimmt und sich ja zu einer langfristigen, ungünstigen Gewohnheit entwickelt.
Wir werden später ja auch noch über die Therapie sprechen, aber so ein kleiner Vorgriff, ich nehme an, dass sich da auch die Therapie drauf konzentriert oder das Erkennen von pathologischen Mustern, die man erlernt hat, Reaktionen, das Identifizieren und dann das Erlernen von alternativen Strategien in dieser Situation, oder?
Genau. Ja. Genau.
Ein häufiger Begriff in dem Kontext, wenn wir nochmal kurz beim Essen bleiben, ist ja auch der Begriff des Binge-Eatings. Erleben wir auch in unserem klinischen Alltag häufig, ist eine häufige Diagnose von vielen unserer Patienten, wurde initial immer mal als Kontraindikation auch gesehen für die Operation. Das ist nicht mehr so streng, wie das auch schon mal gesehen wurde. Was ist denn Binge-Eating?
Ja, Binge-Eating haben wir sehr viele Betroffene, die wir betreuen. Binge-Eating ist, wenn man oder wenn die betroffene Person zu viel isst. Also die Menge ist immer zu viel. Es gibt so wie Essattacken mehrmals pro Woche und man nicht stoppen kann. Oft auch mit schlechtem Gewissen verbunden.
Wo ist denn da die Grenze? Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass es dann konkret darum geht, gezielt einkaufen zu gehen, um dann später. Also eine Fressattacke kann auch damit beginnen, dass man sich vorher die Lebensmittel, die man dann konsumieren möchte, besorgt mit dem Ziel, sich dann, ja, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein als Überkonsum, oder? Also ist das dann immer auch gefolgt von einem Erbrechen beispielsweise oder hat das mit Erbrechen nichts zu tun? Ist es ab einer gewissen Kalorienmenge der Fall? Also weil ich frage für einen Freund, aber so eine, wenn man jetzt viel Sport gemacht hat oder einen langen Tag hatte, dann erlebe ich schon selber auch, dass ich mich anders ernähre, als man das so gelernt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Fressattacke ist, aber es ist sicherlich eine Essattacke mit einem kleinen Kontrollverlust, was einen gewissen Konsum angeht. Das kann dann auch schon mal sein, dass man dann einfach mal so in einer kurzen Zeit eine Tafel Schokolade verputzt oder sowas. Also wo fängt das an und wo hört das auf?
Ja, also Audiokommentar, ich verdrehe die Augen die ganze Zeit, dann ist völliger Kontrollverlust von Herrn Büter.
Okay, ich korrigiere, ich frage nicht für einen Freund, ich frage für Andreas. Touché.
Beim Binge-Eating ist der Leidensdruck sehr, sehr groß. Also die Essanfälle, die passieren mindestens einmal, häufig mehrmals pro Woche. Es ist nicht unbedingt mit einem riesen Einkauf vorher verbunden, aber es ist etwas, das man sehr häufig auch in den Serien oder Filmen sieht, sodass die Leute zuerst ganz viel einkaufen gehen. Es ist ganz schwierig, das Essen zu stoppen. Ganz viele Betroffene beschreiben das so, dass ich kann nicht stoppen. Eigentlich möchte ich nicht mehr essen, aber ich kann nicht stoppen. Und beim Binge-Eating hat es kein kompensatorisches Verhalten nachher. Also das heißt, da wird man nicht erbrechen oder man treibt keinen exzessiven Sport nachher. Und halt mit den schweren Emotionen nachher verbunden. Also nach der Essphase, wo sich die Betroffenen extrem schlecht fühlen. Also auch so niedergeschlagen, sehr enttäuscht, auch da ganz viel Scham.
Spielt die Qualität der der Essensdinge auch eine Rolle? Also handelt es sich da auch mal um völlig abgefahrene Sachen wie, keine Ahnung, halbes Pfund Butter und solche Sachen?
Das habe ich noch nicht, also es ist mir nicht begegnet in meiner Sprechstunde. Ich sage nicht, dass es es nicht gibt, überhaupt nicht. Es ist schon meistens eher Junkfood und halt eher billig, weil ja das viel Essen halt schnell sonst ins Geld geht.
Sind alle Binge-Eater oder, ja, ich glaube, das ist geschlechtsneutral, oder Binge-Eater, übergewichtig?
Ja, die meisten schon.
Also als Binge-Eater hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu sein, aber nur weil man übergewichtig ist, heißt es nicht automatisch, dass man Binge-Eater ist.
Absolut, genau.
Welche anderen Formen von sogenannten Essstörungen siehst du in deiner täglichen Praxis?
Bulimie sehe ich auch, also wenn man eben zu viel isst oder grundsätzlich einfach nach dem Essen erbrechen geht, dass
also
man nicht…
Bulimie ist es die Essstörung mit Erbrechen, genau. Immer, per Definition.
Genau.
Binge-Eating
ja.
Nicht.
Binge-Eating nicht, genau.
Okay. Was noch außer Bulimie?
Das ist eigentlich das meiste. Genau.
Wir hören ja immer auch mal von so einer speziellen Situation des sogenannten Night Eatings. Das heißt, soweit ich informiert bin, als interessierter Laie in dem Zusammenhang, ist Night Eating, also das nächtliche Essen von auch meist hochkalorischen Bestandteilen, definiert auch darüber, dass das gar nicht bewusst stattfindet. Also man weiß in dem Moment gar nicht, dass man Nahrungsmittel zu sich führt und merkt das dann häufig erst am nächsten Morgen, wenn die Küche aussieht wie Schlachtfeld und Kühlschrank leer und solche Sachen.
Genau, danke für die Ergänzung. Das ist auch etwas, das wir natürlich auch begleiten.
Das gibt es auch tatsächlich.
Das gibt es auch. Ich habe jetzt noch keine Patientin und keinen Patienten gehabt, die sich nicht mehr erinnerte, was passiert ist in der Nacht und überrascht war am Morgen. Das habe ich eher, als ich noch mit im Suchtbereich arbeitete, wo es mehr so zu Situationen kommt, wo man sich dann nicht mehr erinnert, was passiert ist. Aber jetzt mit dem Essen ist es mir noch nicht begegnet.
Okay.
Wenn wir diese Punkte jetzt mal so ein bisschen hinter uns lassen und die nächste Stufe zünden und über die Therapiemöglichkeiten sprechen. Generell Suchttherapien und welche Konzepte sich dann auf möglicherweise die Erkrankung Adipositas übertragen ließen, dann fällt einem das ja erstmal schwer, sich vorzustellen, wie das aussehen soll, weil ich meine, bei jeder normalen Drogensucht oder, also normale Drogensucht, bei jeder Sucht, Spielsucht, Drogensucht, Alkoholsucht liegt ja das Ziel der Therapie auf der Hand. Das ist, das auslösende Agens zu vermeiden. Das geht beim Essen nicht. Man kann nicht aufs Essen verzichten. Essen ist überlebenswichtig. Da geht's ja nur um einzelne Komponenten. Das ist ja ein Konzept, was bei anderen Suchten nicht funktioniert. Man kann ja nicht einen Teil oder ein Suchtauslösen verwandtes Agens verwenden, aber das ursprünglich, also das macht's natürlich unheimlich schwierig. Wie sieht denn das im Alltag aus? Vielleicht mal mit generellen Konzepten der Suchttherapie beginnen.
Also so wie wir alle Therapien beginnen oder Psychotherapie beginnen, ist zuerst mal verstehen, woher kommt die Person und wie ist das Essverhalten? Also wo ist die Problematik vom Essverhalten? Das ist ganz wichtig, dass wir das ganz gut verstehen und uns auch ganz genau erklären lassen. Also dass die Patienten, die führen uns durch einen Tag durch, was sie genau alles zu sich nehmen. Und ganz wichtig ist halt auch der psychoedukative Teil, dass wir erklären, was die Krankheit ist, dass die betroffene Person das auch versteht. Und dann nach den Ursachen suchen. Woher kommt das? Wo wurden eben die Coping-Strategien, die wir vorher genannt haben, wo wurde das entwickelt und wie können wir das verändern? Das ist natürlich ein zentraler Punkt. Da gibt es verschiedene Ansätze, also die kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel ist eine Möglichkeit, dies anzugehen, wo es halt wirklich darum geht, die Auslöser zu identifizieren.
Die Auslöser für ein akutes, sagen wir mal, unvorteilhaftes Essverhalten.
Genau.
Die in der Vergangenheit, in der biografischen Vergangenheit zugrunde liegen oder die jetzt hier so im Alltag ein Essverhalten auslösen, das nicht gut ist?
Im Alltag. Genau. Okay. Genau.
Also es ist quasi eine akute Interventionsstrategie. Was passiert, wenn ich selber spüre, oh, jetzt laufe ich Gefahr, hier eine Essattacke zu bekommen, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Was soll ich tun?
Genau, dass wir wirklich verstehen, was passiert da alles? Was passiert körperlich? Was spürt der Patient, die Patientin? Was sind für Emotionen da? Dass wir wirklich verstehen, was geht da vor? Sodass man nach gesunden Bewältigungsstrategien suchen kann und ausprobieren kann.
Ließe sich das so unter dem Begriff Mindfulness zusammenfassen? Das ist ja ein Begriff, den wir auch schon gehört haben in dem Kontext. Mindful Eating, also sich bewusst mit dem Esserlebnis auseinandersetzen.
Also oder sogar in dem Moment gar nicht essen, sondern was anderes machen. Also wenn man so verstehe ich dich zumindest, Alessandra, dass wenn Marco jetzt zu dir kommt und sagt, er hat immer wieder mal völlig unkontrollierte Essattacken, was er tatsächlich hat, so ganz unter uns. Dass du ihm zumindest sagst.
Ich schäme mich nicht.
Das ist gut. Dann würdest du sagen, also Marco, wenn du das merkst, dann mach 10 Liegestützen zum Beispiel. Ist das zu platt ausgedrückt?
Nein, ist es nicht. Mir ist immer wichtig zu wissen, in was für Situationen kommt es. Also gibt es da eine Wiederholung? Sind das eher Situationen, wo vielleicht Stress eher spürbar ist oder Wut oder Trauer oder auch die positiven Emotionen? Ich möchte wissen, was da passiert, was führt zu den Essattacken zum Beispiel.
Um diese Situation dann zu vermeiden letztendlich?
Nein, nicht um zu vermeiden, weil ich glaube, die Situation, wir können keine negative Emotionen vermeiden, aber lernen, anders damit umzugehen. Yes. Zum Beispiel jetzt, ich weiß, wenn ich gestresst bin, dann esse ich etwas Schokolade, das beruhigt mich, aber ich könnte eigentlich rausgehen und 10 Minuten oder 5 Minuten spazieren gehen, ich könnte eine Dehnübung machen, ich könnte eine Meditation, eine kurze machen oder eine einfache Atemübung machen. Also es gibt ganz vieles, was wir machen können, anstatt das zu machen, was uns langfristig nicht gut tut.
Also für uns klingt das ja plausibel, oder? Also ja, logisch. Also musst du dran arbeiten. Versuch mal zu überlegen, in welchen Situationen du das jetzt isst und wann du isst und was dazu führt, dass du essen möchtest. Ich nehme an, dass das mit den Betroffenen nicht ganz so einfach ist. Also vielleicht das Erkennen ist einfacher, aber das Umsetzen scheint ja dann unheimlich schwierig zu sein für viele Betroffene. Wie lange muss man sich denn so eine kognitive Verhaltenstherapie vorstellen? Ist die jemals fertig? Ist das 10 Sitzungen? Sind das 20 Sitzungen? Hört das nie auf? Wie sieht so eine konkrete Therapie bei dir aus?
Ich kann keine pauschale Antwort geben, weil es sehr individuell ist. Wir haben ja in der Schweiz, schaffen wir mit der Krankenkasse unter dem Anordnungsmodell. Wir haben da die Möglichkeit, eine erste Anordnung einzuholen mit 15 Sitzungen und das noch ein zweites Mal. Also grundsätzlich haben wir bis zu 30 Sitzungen, wo wir über die Krankenkasse abrechnen können. Und da haben wir schon, also eine Sitzung geht circa eine Stunde, dann haben wir schon viel Zeit, welche wir mit den Patientinnen an der Thematik arbeiten können. Aber es kommt halt immer auch noch darauf an, Was bringen die Patientinnen alles mit sich mit? Also geht es hauptsächlich um das Essen oder ist da noch ein schweres Trauma in der Geschichte, eine Depression, ein ADHS, Ängste und so weiter? Also es hängt ganz fest zusammen. Und es gibt Patientinnen, die ich begleiten durfte, weniger als 15 Sitzungen und das hat wunderbar geklappt. Und andere, die ich jetzt schon ein paar Jahre begleiten, wo es halt etwas mehr Zeit braucht.
Wenn du sagst, es hat wunderbar geklappt, dann klingt das ja so, dass in dem Fall das Therapieziel erreicht worden ist. Was ist denn das Therapieziel? Ist das Therapieziel ein entspannterer Umgang mit den Stressoren beispielsweise? Oder ist das Therapieziel Gewichtsverlust?
Es kann beides sein. Ich mache das Therapieziel nicht am Gewicht fest, also sprich nicht, jetzt durch die Psychotherapie nehmen wir 10 Kilo ab, das nicht.
Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, oder? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich mache das Therapieziel eher fest an, wie ist das Wohlbefinden in meinem Körper? Und wie gehe ich mit den Emotionen zum Beispiel um? Habe ich andere Strategien erlernt? Habe ich keine Essattacken mehr zum Beispiel? Das kann ein Therapieziel sein.
Kritisch nachgefragt, ist das aber relativ schwierig zu messen. Also diese Zielfestlegung, wie fühle ich mich, gehe ich besser damit um, aus unserer wissenschaftlichen Betrachtungsweise schwer zu objektivieren. Gewicht wäre ja ein einfaches Zielkriterium. Wir können das auf der Waage ablesen und haben eine Zahl. Ziel erfüllt oder nicht. Bei den Dingen, die du jetzt gesagt hast, stelle ich mir das schwieriger vor. Wie ist der Umgang damit? Also sprich Thema Qualitätsüberprüfung, Ergebnisqualität. Wie ist das tatsächlich erfolgreich?
Ja, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt. Also, dass wir die Ziele auch konkret überprüfen. Wir machen die fest am Anfang vor Therapie. Wir schaffen auch mit Fragebögen. Wir messen das Wohlbefinden im Körper, die Stimmung, die Ängste und so, was sonst auch Thema ist. Das schauen wir mehrmals an in der Therapie, zum Schauen, geht es der Person subjektiv, aber auch objektiv besser.
Ja, das finde ich ein ganz wesentlicher Punkt. Und Psychologen sind ja dafür auch bekannt, durch validierte Fragebögen eine Objektivierung ihrer Therapieergebnisse durchzuführen, was wahnsinnig wichtig ist. Geht ja nicht nur darum, dass man die Stunde gequatscht hat und dann ist gut, sondern wir wollen ja was erreichen.
Ja, unbedingt. Und die Patientinnen wollen ja auch etwas erreichen. Also sie kommen ja nicht, um einen Kaffee zu trinken und in einer Wohlfühloase zu sein. Das ist auch etwas, was ich immer sage am Anfang der Psychotherapie. Es ist nicht angenehm. Also wir sprechen viel über unangenehme Sachen. Es ist oft halt sehr emotional und man setzt sich mit schwierigen Themen auseinander. Und nach einer Therapiesitzung ist man oft müde oder braucht eine Pause, etwas Zeit für sich. So. Also es ist nicht nur ein einfacher Spaziergang. So.
Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt der Therapieziele eingehen. Und wir haben ja gerade schon gesagt, dass das extrem wichtig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine Person mit krankhaftem Übergewicht, die merkt, dass sie ihr Essverhalten unter gewissen Situationen nicht unter Kontrolle hat, dass natürlich der offensichtliche emotionale Zusammenhang mit dem Essen und dem Übergewicht ein Problem darstellt. Also das Therapieziel aus deiner Sicht ein entspannterer Umgang und gute Alternativ-Coping-Strategien im Falle von emotionalem Stress führt ja nicht zwangsläufig dann zum Gewichtsverlust, was für die Patientinnen dann ja unter Umständen problematisch ist. Also ein für dich gutes Therapieziel wird ja nicht notwendigerweise von allen Patienten auch so gesehen. Braucht es dann, wie stellt man das an? Also ich polemisiere jetzt mal bewusst, aber ich fühle mich dick, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Ich gehe zur Psychotherapeutin, um da kognitive Verhaltenstherapie zu machen und am Ende fühle ich mich vielleicht ein bisschen besser, aber ich bin immer noch dick. Ist das ein Problem im Alltag?
Also ganz genau so habe ich es noch nicht erlebt. Und ganz wichtig zu sagen ist auch, die Therapieziele, die setze nicht ich. Therapiezielen, die setzen die Patientinnen. Wir arbeiten zusammen heraus, wohin möchten sie hin. Wie merken sie nach 15 Sitzungen, dass die Therapie, ob die Therapie etwas genützt hat? Oder wie stellen sie sich einen Therapieerfolg vor? So. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Binge-Eating, was wir als Beispiel hatten, vorher sehen, da kann es auch sein, dass wir einfach ganz klare Essprotokolle machen und anschauen, wie oft waren denn die Essattacken wirklich. Und da das versuchen zu reduzieren, bis idealerweise es gar keine Essattacke mehr hat. Und wenn es keine Essattacken mehr hat, ist ja die Chance relativ hoch, dass das Gewicht da auch etwas reduziert wird.
Interessant. Darf ich mal fragen, hast du Erfahrungen von Patienten vor und nach der Operation? Also sprich, betreust du Patienten, gleiche Patienten, über einen gewissen Zeitraum vor einer bariatrischen Operation, dann werden sie operiert mit Magenbypass, Schlauchmagenoperation und dann siehst du sie auch postoperativ weiter?
Ja, genau, ja das habe ich auch.
Was verändert sich aus deinem Empfinden durch die Operation im Hinblick auf Essverhalten?
Viel, wahnsinnig viel. Also ich habe jetzt ein paar Patientinnen, die gerade die Operation hinter sich haben, so im letzten halben Jahr. Und die haben alle die Operation also total gut überstanden, wollte ich fast sagen. Aber keine Komplikationen, sowohl Magenbypass wie auch Magenschlauch. Es hat jetzt beides. Und hat sich wahnsinnig viel verändert. Also ihr ganzes, ich muss jetzt sagen, zu Ihnen, die haben sich alle vorher auch sehr aktiv damit auseinandergesetzt und wahnsinnig vorbereitet, was das halt heisst. Wie esse ich dann anders? Und haben das auch so umgesetzt und geben sich, also aus meiner Sicht, wahnsinnig viel Mühe, dass alles so gut geht wie möglich. Und bei allen hat sich die Lebensqualität also wirklich auch massivst verbessert.
Und das Essverhalten, was berichten denn die Leute? Also so, wie soll ich sagen, gibt es dann hinterher immer noch dieses Gefühl, nicht mehr die Kontrolle zu haben, was man mit dem Essen macht? Oder ist das deutlich gebessert? Erzähl uns mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen.
Das ist deutlich gebessert, aber ich muss jetzt auch sagen, zu meinen Patientinnen, die hatten keine Binge-Eating-Störung vorher. Genau, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht. Genau, und da hat sich sehr viel verändert, weil sie anders halt essen, weniger essen und auch einfach das Hungergefühl ist halt total anders.
Wir hören ja immer von unseren Patientinnen und Patienten, dass sie nach der Operation so das erste Mal bewusst die Erfahrung machen, das Essen selbst zu kontrollieren und nicht mehr durch das Essen kontrolliert zu werden. Also diese ein Positionswechsel. Die Patientinnen und Patienten übernehmen die Kontrolle wieder.
Absolut.
Ja. Und das ist beeindruckend zu hören. Ich kann mir immer nur schwer vorstellen, was das im Alltag bedeutet tatsächlich, aber offensichtlich ist es ja was Gutes.
Es ist ganz viel Zeit, die wie neu da ist. Es dreht sich weniger, viel weniger dreht sich um das Essen. Es ist Zeit da für, oder mehr Zeit da für andere Sachen zu machen, die vielleicht vorher schwieriger waren oder Sachen, die jetzt machbarer sind, weil einfach das Gewicht auch weg ist. Sei es sportliche Aktivitäten oder wieder mehr rauszugehen oder unter die Leute zu gehen.
Jetzt muss man ja bei der operierten Patientenpopulation könnte man ja jetzt unterscheiden zwischen Patienten mit Übergewicht ohne offensichtliche Essstörung, wobei das für viele schon per Definition nicht funktioniert, weil das Übergewicht an sich schon Ausdruck einer Essstörung wäre. Da würde mich interessieren, wie du das siehst. Und dann die Auswirkungen der Operation auf Patienten, die nach deinen Kriterien eine Essstörung haben. Stichwort Binge-Eating. Gibt es da unterschiedliche Verläufe, unterschiedliche Ergebnisse und auch unterschiedliche Therapiebedürfnisse? Also fangen wir mal an bei denen, die jetzt in Anführungszeichen einfach nur übergewichtig sind, ohne eine Binge-Eating-Disorder, ohne Night-Eating-Disorder. Kann man sagen, dass die dann eigentlich auch keine kognitive Verhaltenstherapie benötigen? Oder würdest du sagen, die brauchen alle eine? Nach der Operation?
Also ich denke grundsätzlich, jeder Mensch kann von einer Therapie profitieren, genau, sich mal mit sich auseinanderzusetzen.
Tut du darfst gut. Das sagen, wir als Chirurgen dürfen das nicht sagen.
das erlaube ich jetzt mir mal zu sagen.
Profitiert von einer Operation.
Ja.
Jeder Chirurg profitiert von der Psychotherapie.
Ja. Das würde ich jetzt wieder bejahen, genau.
Vielen Dank dafür.
Um auf deine Frage zurückzukommen.
Gott sei Dank ist der Tarik nicht da.
Ich denke, es ist, also ich meine schon, das emotionale Essen, es ist wichtig, dass man sich mit dem auseinandersetzt, weil das verschwindet ja nicht einfach nach der Operation. Und es ist ja auch mit Trauer manchmal verbunden. Ich habe ja gerne gegessen oder es macht mir so Spaß zu kochen oder ich backe so gerne und jetzt kann ich das nicht mehr essen, weil mir übel wird oder ich aufstoßen habe und so weiter. Also das ist trotzdem mit einem Prozess verbunden, was, denke ich, sehr sinnvoll ist, in einer Psychotherapie anzuschauen.
Ja, da redest du uns vollkommen aus dem Herzen, weil ist ja traditionell so ist, dass aufgrund der Regularien, wie wir sie hier in der Schweiz haben und wie wir sie ja auch in Deutschland haben, eine psychotherapeutische Einschätzung vor der Operation häufig verlangt wird. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich immer nötig ist. Ob das nicht auch eine Form der Stigmatisierung letztendlich ist, aber ich glaube, die Rolle der Verhaltenstherapie nach der Operation, die Begleitung der Patientinnen, genau dann, wenn die wirklich wichtigen Dinge passieren, das veränderte Essverhalten, das Hungerempfinden, das Appetitveränderung, die Sättigung, neue Strategien im Umgang mit Stress und Zurückweisung, was vor der Operation noch funktioniert hat, funktioniert plötzlich nicht mehr. Also da bin ich vollkommen bei dir, dass es da eine breitere Abbildung bräuchte.
Ich würde da gerne sofort reagieren, weil ja, ich denke, nach der Operation ist das total wichtig, aber ich mache jetzt auch die Erfahrungen mit den bariatrischen Vorabklärungen und ich habe da auch viele Abklärungen gemacht, wo es nicht dagegen, also es sprach nichts gegen eine Operation und trotzdem habe ich die Psychotherapie schon vorher empfohlen, dass nicht die ganze Änderung nach der Operation, also es kommt ja so viel Veränderung nach der Operation, dass man schon vorher beginnt mit den psychischen Aspekten. Das habe ich bis jetzt eigentlich jedem Patient oder Patientin ans Herz gelegt. Das ist mir noch wichtig zu sagen.
Ja, das finde ich auch. Ich wollte jetzt auch gerade nochmal reingrätschen, weil ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die therapeutische Intervention, ob vor oder nach der Operation. Das andere ist eine, ja, naja, mehr oder weniger einmalige psychiatrische oder psychologische Begutachtung, eine Erstkonsultation, einfach eine Standortbestimmung. Ich glaube, geübte Therapeuten können bei einer einmaligen Konsultation schon ein Gefühl entwickeln, ob das ein möglicherweise postoperativ gefährdeter Patient ist oder nicht. Wir können ja wahrscheinlich nicht jedem Patienten, der eine bariatrische Operation anstrebt, vor und nach Operation eine psychotherapeutische Mitbetreuung anbieten oder durchführen. Das ist alleine schon aus Kapazitätsgründen eigentlich nicht möglich. Deshalb ist so das Thema Selektion von therapiebedürftigen Patienten und Betroffenen so wichtig. Und ich glaube, da ist natürlich die präoperative Gutachtung durch erfahrene Therapeuten extrem wichtig.
Ja, da würde ich auch nicken, da nicken auch immer alle.
Und hat aus meiner Sicht nichts mit Stigmatisierung zu tun, weil wir ja schon auch darüber gesprochen haben, dass emotionales Essen wichtig ist und für unsere bariatrischen Patienten vielleicht sogar einen Ticken wichtiger als für Normalgewichtige, möglicherweise. Aber warte. Und wenn man das wegnimmt, dieses emotionale Essen und auch dieses Rewarding, dieses sich wohlfühlen durch Essen, dann kommt hinterher ja irgendwo auch eine defizitäre Situation plötzlich zum Tragen. Dann, wenn das Essen nicht mehr den Stellenwert haben kann durch die Operation.
Ja, da würde ich meinen Hinweis mit der Stigmatisierung gern nochmal kurz erklären, was ich damit meine. Wenn es darum geht, weniger jetzt im Sinne einer psychotherapeutischen Begutachtung, sondern als Beginn vielleicht eines Coachings, jemanden da psychotherapeutisch zu begleiten, bin ich vollkommen bei dir und da kann man wahrscheinlich auch nicht früh genug anfangen, auch gerne schon vor der Operation oder vor jeder therapeutischen Intervention. Das muss ja nicht mal eine Operation sein. Nur wie es häufig einfach verstanden wird, ist es so eine Art Gatekeeper, der entscheidet, ob man überhaupt Zugang zur Operation bekommt oder nicht. Und da finde ich es schon stigmatisierend, weil es eben alle oder nichts ist. Wenn man da selektiv herangeht und sagt, wir schauen mal und der könnte davon profitieren, bei dem brauchen wir jetzt nicht feststellen, ob es da noch irgendeine andere Psychopathologie geht. Häufig ist es eben genau dieses unter der Annahme, dass adipöse Patienten häufig ein psychotherapeutisches Problem haben, was sie nicht notwendigerweise im klassischen Sinne immer haben. Und das meine ich mit Stigmatisierung. Mhm. Wenn es dann um eine gute Vorbereitung für die Operation geht, würde ich das.
Ja, also ich bin noch nicht sehen. So ganz überzeugt von dem, was du jetzt gesagt hast, muss ich sagen. Ich versuche meinen Punkt nochmal klarer zu machen.
Ganz gefährlicher Moment. Alessandra, das Gespräch kippt in so ein Duell Thalheimer Büter.
Nein, aber ich merke das auch bei mir, wie viel passiert, weil ich finde die Abklärung unglaublich wichtig. Und das sage ich nicht, weil wir sie jetzt auch durchführen, sondern weil ich einfach auch viele Patientinnen begleitet habe, als ich noch im Suchtbereich gearbeitet habe, die eine Operation hatten, wo es vielleicht noch nicht so Pflicht war, eine Abklärung zu machen und die eben zu einer Suchtverlagerung kamen. Und das finde ich unglaublich wichtig, in so einer Abklärung das ganz genau, so möglich wie genau zu explorieren, wo ist das Risiko für eine Suchtverlagerung. Wenn man sich eben mit dem Essen belohnt, kann man sich auch anders belohnen oder ist das Risiko hoch, dass man sich nachher vielleicht mit Alkohol beruhigt am Abend, weil man nicht oben runter kommt und das vorher mit dem Essen machte und dann passiert die Operation. Da trinkt man ein halbes Glas Wein. Der Alkohol spürt man ja viel schneller, geht viel schneller ins Blut. Und das ist das Risiko für eine Suchtverlagerung zum Beispiel mega hoch. Und das ist wichtig, so Sachen genau in so einer Abklärung gut zu hinterfragen und gut anzuschauen.
Kannst du Risikofaktoren erkennen für Patienten, die für eine Suchtverlagerung nach einer Operation gefährdet sind?
Der Umgang mit den Emotionen ist etwas, was wir immer befragen, aber wir befragen auch immer, wie ist der Umgang grundsätzlich mit Suchtmitteln? Also wie ist der Alkoholkonsum schon vor der Operation oder von anderen illegalen Drogen natürlich auch?
Aber das ist nicht nur substanzabhängig. Wir haben ja auch immer wieder mal Patienten bei uns in der operierten Gruppe, bei denen wir dann Spielsucht erkennen, Sexsucht hinterher bei Frauen und Männern. Mhm. Also das sind ja keine Sachen, die nie stattfinden, sondern das ist ja durchaus zu beobachten. In einem gewissen Prozentsatz. Hörerinnen, Hörer.
Promille.
Ja, eben. Also es soll jetzt keiner den Eindruck haben, dass die Operation zu, sagen wir, 80% Wahrscheinlichkeit hinterher zu irgendeiner Form von Substanz- oder Nicht-Substanzsucht führt. Das ist nicht der Fall.
Nein, das wollte ich natürlich auch nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass es wichtig ist, hinzuschauen.
Ja.
Und da sind wir, also natürlich ist da auch, werden dann auch Fragebögen vergeben und so weiter und so fort. Aber da sind wir halt auch immer darauf angewiesen, wie offen und ehrlich halt die Personen im Gespräch sind. Und wir weisen sie einfach auf die Risiken hin, so.
Ja. Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben ja, es gibt ja nun mal auch ein paar Publikationen, die Suizidrate postoperativ beleuchten. Spielt das für euch in der, also nur so nochmal gesagt, es gibt einige Publikationen Hinweise dafür, dass die Suizidrate nach einer bariatrischen Operation zunehmen kann.
Genau, wie auch depressive Symptome. Wenn jemand Depression hat, ist das Risiko hoch, dass depressive Symptome auch wieder größer oder stärker werden. Aber auch das schauen wir an, besprechen wir mit den betroffenen Personen.
Ich wollte noch mal die Klammer kurz aufmachen. Das soll nicht bedeuten natürlich, dass die Patienten, die einen Magen-Bypass oder eine Schlauchmagenoperation haben, in großem Umfang vom Hochhaus springen.
Nein.
Das muss nochmal klar, weil das wird ja auch gerne von den Kritikern der bariatrischen Operation einfach mal so rausgehauen. Ja, die Suizidrate steigt und das hat zu tun mit der Operation. Das ist natürlich so überhaupt nicht korrekt, diesen Rückschluss zu ziehen, sondern das ist ja meistens die Gruppe an Patienten, die eben präoperativ nicht gut evaluiert wurde, bei denen die Risikofaktoren nicht erkannt wurden und genau das nicht passiert ist, was du richtigerweise wünschst, nämlich eine vernünftige präoperative Abklärung und idealerweise auch Einleitung einer präoperativen Psychotherapie begleitend.
Und es spielen Und auch nochmal, es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Also natürlich der Gesundheitszustand vor der Operation, also physisch wie psychisch, ist die Person zum Beispiel auch schon medikamentös mit Psychopharmaka begleitet. Das ist so wichtig, dass das nach der Operation auch nochmal genau angeschaut wird. Was muss man da verändern an die Medikation? Das wird ja nicht mehr gleich aufgenommen vom Körper. Und das sind alles, also es gibt so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss.
Also ich starte nochmal einen Versuch. Meine Stellungnahme war ja kein Statement dafür, auf die präoperative Abklärung zu verzichten. Wenn sie dafür verwendet wird, Patienten zu identifizieren, die aus dem einen oder anderen Grund gefährdet sind, postoperativ in problematische Situationen zu gelangen, in der sie Hilfe benötigen würden, aber diese dann nicht bekommen, dann bin ich voll dabei. Wenn aber dieses Gespräch verwendet wird, um darüber zu entscheiden, wer eine Operation oder auch eine andere Therapie bekommen darf und wer nicht, dann halte ich das für problematisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich einem Patienten, der jetzt primär mal an einer metabolisch offensichtlichen Erkrankung mit reduzierter Lebensqualität, reduzierter Lebenserwartung leidet, die auch noch sozioökonomisch relevant ist, einfach nur deswegen die bestmögliche Therapie vorenthalte, weil er den einen oder anderen Risikofaktor hat, die den Umgang später ja möglicherweise erschweren oder verkomplizieren können, dann finde ich das nicht korrekt.
Ja, da stimme ich dir ja hundertprozentig zu.
Endlich habe ich es jetzt mal raus.
Ist ja endlich mal zu Wort gekommen.
Die ganz Kurve, ja, ganz liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde hier gedisst.
Er kommt kaum zu Wort. Aber das, was ich meine, und das steht ja auch in den Leitlinien, zumindest in Deutschland, auch in der Schweiz, soweit ich informiert bin, dass die psychotherapeutische oder psychiatrische präoperative Abklärung ja nicht dazu dient, in Anführungsstrichen, die Indikation zu stellen, sondern Kontraindikationen für die Operation festzulegen, also sprich akute Suizidalität, unbehandelte psychiatrische Erkrankung, insbesondere die depressive Erkrankung und Suchtproblematik.
Genau.
Also es geht nicht darum zu sagen, hey, der qualifiziert sich für die OP, sondern zu sagen, Obacht, hier gibt es Faktoren, die aktuell gegen die Operation sprechen, die müssen wir erst behandeln, um hinterher größeren Schaden abzuhalten. Aber ich habe das nie so empfunden, dass das ein Gatekeeper ist.
Genau, und es geht ja auch, also es geht ja darum zu schauen, hat es eine Kontraindikation oder eben nicht? Und wenn es jetzt eine Kontraindikation gibt, heißt das nicht, dass man lebenslänglich keine Operation machen darf. Das ist ja auch noch wichtig, sondern da schaut man, was braucht es, um das zu beheben idealerweise. Und dann noch nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, das ist ja sehr individuell auch zu schauen, dann macht man nochmal eine Abklärung. So. Dann kann man schauen, ob es dann funktioniert.
Das ist unser Konsens.
Okay, verstanden. Mach diesen Teil des Gesprächs in die Kiste, mach die Kiste zu und wende mich einem weiteren Aspekt zu, den ich da in dem Zusammenhang nämlich auch noch wichtig finde. Ja, ich weiß, es ist gut, dass der Tarek nicht da ist, stelle ich gerade fest. Wir sind bei 52 Minuten, das ist der Moment, wo der Tarek ganz nervös auf seinem Stuhl hoch und runter hüpft und dieses Timeout-Zeichen macht. Ich finde es aber gerade super interessant und lass uns das genießen, dass wir dich zu Gast haben. Ich hätte eine Frage zu den neuen Medikamenten, die es ja jetzt gibt. Die operativen Verfahren sind ja relativ gut reglementiert. Da gibt's eben auch die Erwartung, dass vor der Behandlung psychologische, psychotherapeutische Evaluation stattfindet, aus den Gründen, die wir jetzt mehrmals miteinander besprochen haben. Das gibt's ja alles bei den Medikamenten nicht. Also im Moment ist es ja so, dass man als adipöser Patient statt einer Operation einen medikamentösen Therapieversuch starten kann unter die einen oder anderen Vorbedingungen. Aber dass es da diese Kontrollmechanismen, diese begleitenden Mechanismen ja gar nicht gibt. Gibt's denn da auch schon Daten zum Thema Suchtverlagerung? Gibt es da Daten wie Patienten mit einer manifesten Essstörung, zum Beispiel einer Binge-Eating-Essstörung, auf diese Medikamente reagieren? Ist das schlau, diesem Patienten die Medikamente so in die Hand zu geben? Hast du da bereits Erfahrung gemacht oder hast du da auch eine Meinung dazu?
Ja, ich finde es total, also ja, natürlich, ich finde es total spannendes Thema, genau, weil das halt sehr aktuell ist. So, ich begleite sehr viele Patientinnen, die Medikation aktuell nehmen, die ja auch verschiedene Medikamente jetzt ausprobiert haben. Ich habe gerade überlegt, wo ich anfangen soll. Genau, das wird jetzt auch nicht zu lange. Ja, also
du hast alle Zeit der Welt.
Genau, die Studienlage ist ja noch nicht wahnsinnig hoch. Es ist ja relativ neu. Also es werden immer wieder Studien gemacht, aber es gibt jetzt auch noch nicht Unmengen an Studien. Was man sieht zum Beispiel, dass es effektiv auch bei der Bulimie zum Beispiel oder beim Binge-Eating einen guten Nutzen hat. Also dass die Personen deutlich weniger Essattacken haben und auch weniger Suchtverlagerungen haben. Das finde ich halt sehr spannend. Dadurch, dass halt das Sättigungsgefühl da ist und dass vielleicht auch weniger der Drang, sich zu belohnen, da ist, zeigen jetzt gewisse Studien, dass die Suchtverlagerung nicht so hoch ist.
Aber das ist halt. Wie erklärst du dir das? Weil rein physiologisch die Mechanismen der Operation ja nicht so sehr unterschiedlich sind wie die Medikamentengabe. Das eine ist ein pharmakologisch modifiziertes Hormon und das andere ist das körpereigene Hormon, was nach der Nahrungsaufnahme verstärkt freigesetzt wird, nach der Operation. Wieso ist die Auswirkung da so unterschiedlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann jetzt einfach besonders von meinen, ich habe halt wieder Blick von den Patientinnen, die ich begleite. Und die sind halt aktiv, sich mit dem auch auseinanderzusetzen, weil die Studien zeigen ja auch, wenn man das Medikament stoppt, ist das Risiko hoch, dass das Gewicht wieder raufgeht. Und die Personen, die ich begleite, sind ja sehr motiviert, da bereits vorher etwas zu verändern und genau die Muster zu erkennen, dass es eben nicht, dass das Gewicht nicht mehr hochgeht oder dass es nicht zu einer möglichen Suchtverlagerung kommt, zum Beispiel.
Also auch für Patientinnen, die sich medikamentös behandeln lassen, gilt letztendlich das Gleiche wie für die operierten Patienten. Sie würden auch während der Behandlung von einer guten Begleitung, einem guten Coaching, psychotherapeutischen Coaching, Mentalcoaching, wie man das auch immer nennen möchte.
Nein, ich möchte es wirklich profitieren. Psychotherapie nennen und nicht Coaching. Da bin ich etwas heikel. Psychotherapie ist ein geschützter Titel. Genau, und ich glaube schon, dass die Patientinnen sehr davon profitieren können. Seines von und auch von der von der Begleitung, nicht nur von der Psychotherapie, aber auch von der ärztlichen Seite, von der ernährungsberaterischen Seite. Ja, dass jeder Patient alle Chancen auf seine Seite tut, dass die Ziele, die sie erreichen möchten, auch aufrechterhalten können, langfristig. Um das geht es ja. Ich möchte die Patientinnen nicht unbedingt jahrelang begleiten. Ich möchte sie begleiten, dass sie die Ziele erreichen und die das Werkzeug haben, um es dann aufrechtzuerhalten, langfristig.
Was heißt das denn konkret, wenn wir jetzt mal so vorstellen, dass du postoperativ nach der Operation Patienten betreust auf ihrem Weg zu einem veränderten Ernährungsverhalten, zu einer stabilisierten Lebensqualität? Wie häufig, aus deiner Erfahrung, deiner Meinung nach, wie häufig musst du einen Patienten mindestens sehen, dass es effektiv ist? Ich frage jetzt einfach mal nur aus Strukturgründen, aus Kapazitätsgründen. Wir können ja jetzt nicht Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Adipositas-Patienten nach einer Operation jahrelang mit einer Therapiesitzungsfrequenz von einmal pro Woche betreuen. Das geht ja nicht.
Also, du hast noch die mit den Medikamenten.
Die kommen auch dazu. Also wo siehst du einen realistischen Ansatz in der Therapiehäufigkeit? Wie intensiv muss die Therapie sein? Oder die Begleitung?
Ich finde es eine so wichtige Frage und ich finde es eine so schwierige Frage, weil es immer so darauf ankommt, was bringt die Patientin oder der Patient alles mit sich, mit der Geschichte, wie viele Krankheiten hat es noch, wie viele Komorbiditäten hat es noch, schwere Depressionen oder zum Beispiel schwere Traumata. Wenn nicht sehr viel schwere Krankheiten dabei sind zum Beispiel, habe ich den Eindruck, dass man gut mit 30 Sitzungen arbeiten kann.
In welcher Intensität?
Und die Intensität, die wechsle ich. Am Anfang der Therapie arbeite ich vielleicht intensiver mit den Patientinnen, wöchentlich oder zweiwöchentlich. Aber da hat man auch, also da kann man sie einfach schneller kennenlernen und an den Themen dranbleiben und üben. Und nachher gegen den Schluss nimmt die Frequenz ab. Da macht man vielleicht noch einmal pro Monat. Und ich habe jetzt ein paar Patientinnen, die ich noch halbjährlich sehe, für Savi, wie ein Check-in zu machen. Wo stehen sie? Muss man noch etwas justieren? Ja, kann man wirklich die Therapie langsam beenden?
Ja, ist eine konkrete Antwort. Danke.
Ja, spannendes Thema. Auch die Frage, wie sich Medikamente im Zusammenhang mit Essstörungen entwickeln werden. Du hast es ja selber gesagt, es gibt kaum Daten, noch nicht lang genügende Nachbeobachtungszeiten. Ich habe eine Hypothese und ich habe auch eine Erwartung. Ich glaube, wenn es Unterschiede gibt, dann nicht, weil die Medikamente anders wirken als die Operation, sondern weil sich wahrscheinlich die Populationen massiv voneinander unterscheiden. Es ist ein Ausdruck einer gewissen Persönlichkeitsstruktur, sich eher für eine Operation als gegen eine Operation zu entscheiden. Ich glaube, das spielt eine ganz wichtige Rolle in der grundsätzlichen Persönlichkeit der beiden Populationen. Ich glaube, dass der Durchschnitts-BMI auch geringer ist bei den Patienten, die Medikamente nehmen.
Sicher.
Ist ja, genau. Also man vergleicht da miteinander Populationen, die man vielleicht nicht so miteinander vergleichen sollte. Mhm. Und ich warne vor dem frühzeitigen Rückschluss, dass die Medikamente sicherer oder weniger komplikationsträchtig wären in diesem Zusammenhang als die Operation. Das glaube ich eher nicht, muss ich sagen. Ich bin aber auch gespannt auf die Daten und in der Regel liege ich falsch mit meinen Vorhersagen. Also da,
danke, dass du es sagst.
Ja, wissenschaftlich wollte ich sagen. Wissenschaftlich liege ich falsch mit meinen Vorhersagen. Sonst habe ich natürlich immer recht. Ja, toll, tolles Thema. Ich könnte mich da tatsächlich nochmal 60 Minuten mit dir unterhalten. Vielleicht sollten wir das auch nochmal machen.
Das machen wir sicher.
Sehr, sehr gerne. Ich könnte auch noch weiter reden. Ja. Sehr gerne.
Welches Thema würdest du vorschlagen? Aus deiner Sicht, was haben wir jetzt nicht so ganz gut abgehandelt oder über was hättest du dir gewünscht, dass wir noch mehr sprechen?
Ich fand es total spannend. Wir haben ganz viel angesprochen, ganz viele wichtige Themen.
Ja, wir sollten bei der nächsten Therapiesitzung nochmal das Thema Suchtverlagerung intensivieren. Das halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und auch das Phänomen der mutmaßlichen erhöhten Suizidrate, das würde ich nochmal ganz gerne intensiv beleuchten.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Ja, und bis dahin gehen wir die 5 Seiten Notizen durch, die Andreas fleißig mitgeschrieben hat. So viel zum Thema Therapiesitzung. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du zu uns gekommen bist und dich mit uns über dieses komplexe Thema unterhalten hast.
Ja, euch vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen, Alessandra. Ciao.
Danke. Tschüss zusammen.
Wir bedanken uns für das Zuhören. Wenn ihr unseren Adi-Podcast weiterempfehlen möchtet, dann könnt ihr das selbstverständlich tun, indem ihr ihn abonniert, indem ihr Rezensionen schreibt, indem ihr den Daumen hoch macht, indem ihr das weiterempfehlt. Wir sind für jede Rückmeldung dankbar. Je mehr Leute wir erreichen, desto besser. Vielen Dank.
Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.